Wir wollen dann beten. Lehre mich glauben, Herr. Lehre mich flehen. Herr Jesus, ziehe du uns zum Vater, dass der Vater sich in uns enthüllt. Und lehre uns, dass wir mit allem Bitten vor dich kommen dürfen, mit allem, was uns bewegt. Wir meinen immer noch so oft, wir müssten viele Dinge selbst erledigen. Und dabei bist du der Herr. Und wir leben doch in dir. Und du lebst in uns. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Nun lass auch heute Abend etwas aufleuchten von dem, was es heißt, Glauben. Und wie wir hineinwachsen in die Glaubensgemeinschaft mit dir, in das völlige Vertrauen, in die völlige Hingabe. Und so danken wir dir für das Wort. Lass uns hineinwachsen in dich, auch in das Wort, in das Evangelium, in die frohe Botschaft. Und dass es uns Speise ist. Dein Wort ist wie eine große Beute, die ich finde. Und so lass es heute Abend auch geschehen. Und lass es Frucht wirken in die Ewigkeit. So komm und segne uns, Herr Jesus, und segne unseren Bruder. Und öffne uns die Ohren zum Hören. Dank sei dir, Vater, im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen.
Ja, und nun ist Bruder Muhl dran. Ich sage das Thema schnell noch. Stufenordnung des Glaubens. So, wir sind gespannt, was das für Stufen sein werden. Wir werden ja hören. Du bist dran.
Du sollst die Hörbrille ausschalten.
Bitte die Hörbrille ausschalten.
Der Befehl kam eben, ich müsse die Hörbrille ausschalten.
Aber da stand jemand anders dahinter natürlich.
Das. Thema kurz, Glaubensstufen. Da sind wunderbare Ordnungen da. Wir können bald alle etwas Griechisch. Wir haben mehr als einmal gehört, im Neuen Testament ist das vorhandene Wort Glaube Pistis. Und sonderbarerweise, ich gratuliere unseren Schwestern, sonderbarerweise ist dieses Wort im griechischen Grundtext weiblich. Also nicht der Glaube, sondern die Glaube. Es wird übersetzt zum Beispiel, wenn vom Glauben Gottes die Rede ist, sind da Hemmungen vorhanden bei den Übersetzern und übersetzen dann Treue Gottes. Nun ist bei uns treu, die Treue auch weiblich. Wenn übersetzt ist, Gott ist treu, dann ist er gläubig. Das Wort. Also, Pistis, Glaube. Griechisch. Neues Testament. Eigenartig im hebräischen Alten Testament finden wir das Wort unseres Themas, Glaube, wieder mit dem uns allen bekannten Wort Amen. Amen. Ja, was sollen wir hierzu sagen? Uns freuen. Abraham, als er noch unbeschnittener Heide war, 1. Mose 15, und Gott ihm eines Nachts herausruft aus seinem Zelt, blicke doch gen Himmel, führe Buch über das Inventar der Sterne, nicht nur zähle, wenn du kannst, denn also, wie die Ordnungen von Sonne, Mond und Sternen da oben vorhanden sind, also wird dein Same sein auf der Erde. Das ist nun so, in mancherlei Weise dann herrliche Tatsache geworden. Ich greife nur eine heraus. Wir alle wissen, die 12 Stämme Israels hatten nach Gottes Vorschrift eine wunderbare Lagerordnung einzunehmen. Im Osten Juda, im Süden Ruben, im Westen Josef, die Söhne Josefs, und im Norden Dan. In der Mitte das wunderbare Zelt der Zusammenkunft. Luther nennt es die Stiftshütte. Und in dieser Lagerordnung ist nun ersichtlich, wie die 12 Sternbilder da oben gelagert sind. Wenn ich den Ausdruck 12 Sternbilder nenne, bitte, ich rede nur Worte Gottes. Die in dem Fall Gott ausführlich mit seinem Freund Hiob besprochen hat. Genau. Führst du die Bilder des Tierkreises heraus zu ihrer Zeit oder bestimmst du ihre Herrschaft über die Erde? Und so, Juda wird in unserem Gotteswort als eine ganze Löwenfamilie vorgestellt. Juda ist ein Löwe, eine Löwin, ein junger Löwe. Ruben im Süden, überwallend wie die Wasser. Also gibt es ein Sternbild Löwe da oben? Ruben im Süden, überwallend wie die Wasser. Gibt es da oben einen Wassermann? Josef, sein ist die Majestät des Erstgeborenen seines Stiers. Gibt es ein Stierbild da oben? Dann Schlange, Skorpion am Wege. Gibt es ein Skorpion da oben? Also wird dein Same sein. Jetzt haben wir gleich eine kräftige Kostprobe von einem solchen Gotteswort empfangen. Und kurz, also wird dein Same sein und er, Abraham, noch unbeschnittener Heide, glaubt Gott und er, Gott, rechnet es ihm zur Gerechtigkeit. Seinen Glauben, nein, er glaubte Gott. Und Gott rechnete ihm diesen Glauben zur Gerechtigkeit. Kurz und bündig. Schnell den Hinweis, hier wurde nicht Abraham von Gott angeredet und durch den Glauben, seinen Glauben, als vor Gott gerecht bezeugt, während Jakobus schreiben darf, ist nicht jetzt Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden? Achtung! Jakobus nimmt hier nicht den unbeschnittenen Abraham, der von Gott selbst durch seinen Glauben als gerecht verkündigt worden ist, sondern Jakobus nimmt Bezug auf, wurde nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, als er Isaak, seinen Sohn, opferte. Und der Isaak war kein kleiner Knabe mehr, sondern der war schon ein erwachsener Jüngling, mindestens Isaak. Und wenn wir dort nachlesen, und Gott versuchte Abraham, dann sagt uns zum Glück Jakobus, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott selbst versucht niemand, auch den Abraham nicht. Tatsächlich, wer kommt denn vom Himmel? Nicht Gott und nicht der Herr, nicht der Vater und nicht der Herr Jesus, sondern der Engel des Herrn. Jesus ist immer der Herr, Jesus. Und der Vater hat seinem Sohn, Jesus, dem Herrn, einen Adjutanten, einen Engel zur Verfügung gestellt, zu seiner Rechten. Der begleitet immer den Herrn. Das ist ein Engel, ein erschaffenes Wesen, aber sehr von Gott sehr geehrt, dass er der Adjutant Jesu Christi ist. Das ist der Engel des Herrn. Und der Ruf, der Engel des Herrn ruft, Abraham, Abraham, hier bin ich. Nimm deinen Sohn Isaak, den du lieb hast, und opfere ihn. Für Abraham, jetzt heißt er Abraham, jetzt ist er beschnitten worden unterdessen. Als Beschnittener ist er ein Vorbild für Israel, unter Beschneidung am Fleisch. Und als Unbeschnittener ist er ein Vorbild für uns. Also bitte, ganz kurz, wir sehen hier, Paulus in seinen Zeugnissen, so sind wir durch Glauben und Gehorsam im Glauben und die Verheißungen Gottes sind wir ohne Werke gerechtfertigt. Einfach durch Glauben. Jakobus aber durch Werke. In den ersten Versen hat Jakobus gleich sein Thema hochgestellt, um das geht's mir in meinem Brief, so dass wir Gott ein vollkommenes Werk präsentieren können. Damit will er vor Gott antreten. Und nachdem Gott auf Golgatha nicht nur seine Schöpfung von der Herrschaft Satans und der Finsternis befreit hat, sondern auch alle, die unter Gesetz waren, also ganz Israel, vom Gesetz losgekauft hat und Gott dann erleben muss, anstatt dass die jetzt jubilieren, am meisten hat Petrus das ein wenig verstanden, anstatt zu jubilieren, meldet Jakobus dem Paulus, als er zum letzten Mal nach Jerusalem kam: Du siehst, Bruder Paul, Zehntausende der Juden sind gläubig an den Herrn Jesus und alle sind Eiferer für das Gesetz. Ich schließe diesen Zusammenhang mit den Worten: Das war für Gott der Grund, warum er trotz Zehntausenden an Christus gläubigen Juden, aber alle Eiferer für das Gesetz, von dem Gott sie losgekauft hatte, der Grund der Zerstörung Jerusalems, des Tempels und der Hinmordung von unzähligen Juden und der Zerstreuung unter alle Völker. Bitte. Mit wie viel Gerechten wäre Gott in Sodom und Gomorra zufrieden gewesen, dass er das Gericht nicht durchgeführt hätte? Mit 10. Dann hat ja Abraham aufgehört zu markten. Also mit 10, da hätte Gott verschont. Und da sind Zehntausende gläubig an den Herr Jesus. Und Gott verschont nicht nur, sondern ja, gewaltig. Nun, dieses hebräische Wort, 1. Mose 15, und er glaubte. Da heißt es einfach ve ameno. Amen. Oh, er. Und er glaubte. Amen. Wunderbar. Das Wort Amen ist wieder so gefüllt mit den verschiedensten Begriffen. Eben Pistis, Glaube, Treue, auch hier. Er traute Gott, er glaubte Gott. Ameno. Amen. Also Abraham, nein, Abraham, unser Vorbild, ohne Werke, ohne Gesetz, einfach, ja, da ist er vor Gott das personifizierte Amen. Er glaubt seinem Gott einfach, weil dieser Gott nicht anders kann als die Wahrheit reden. Wenn wir hier daran sind, schlagen wir mal gerade noch den Propheten Habakuk auf. Einer der kleinen Propheten. Habakuk. Ich darf gleich bekennen, dieser Prophet Habakuk ist mir sehr lieb. Und sehr wertvoll. In Römer 1, Vers 17, hoffe ich irre nicht, wir lassen, wer es schon hat, Habakuk aufgeschlagen und beachten jetzt Römer 1, Vers 17. Ja. Da schreibt Paulus in Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Rettung jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Jetzt Vers 17. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, also in dem Evangelium, wird darin geoffenbart, und jetzt aus Glauben zu Glauben. Und es heißt das im Griechischen, aus Glauben heraus, ek, eis, in den Glauben hinein. Also, so wie Gott das All aus sich heraus, das All ist aus Gott heraus, jetzt durch Gott getragen außerhalb und kehrt zurück in Gott hinein. Das haben wir hier jetzt in Bezug auf den Begriff Glauben. Aus Glauben. Eine wichtige Bemerkung scheint mir hier angebracht zu sein. Die Feststellung des Wortes, dass der Mensch, so wie er von dem gefallenen Ehepaar Adam Eva herkommt, dass der vom Geiste Gottes nichts vernimmt. Wir wissen ja, wenn, ich sag's mal prompt, wenn die Welt vom Glauben spricht, ich glaube nicht, dass morgen schön Wetter ist, dann ist das gar keine Sicherheit. Im Gegenteil, der Feind hat es verstanden, den Begriff Glauben so herunter zu gleiten zu lassen, ja. Im Missbrauch, gewaltigen Missbrauch. Also, aus Glauben in den Glauben hinein. Das ist die Kraft Gottes, und dieser, jetzt halten wir die Tatsache fest, ich will es mal so sagen. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Wobei die Liebe das Größte ist. Glaubt die Liebe auch? Welche Frage? Wie viel glaubt denn die Liebe? Ja, darf ich mal? Nein, ich darf nicht sagen. Uns wird empfohlen, glaubt nicht allen alles. Und hier steht einfach prompt, die Liebe glaubt alles. Ich will mal schnell einen Vergleich aussprechen, auf den kommen wir ausführlich zurück. Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, welches durchgehend bezeichnet wird, das kleinste von allem, was es an Samen gibt. Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, jetzt sage ich mal, dem Geiste nach beginnt Gott mit dem Minimum fast nichts oder verachtet es denn, was es gibt. Wir müssen Senfkorn. Wir in der Schweiz haben ja die dumme, freche, blöde Gepflogenheit, wenn wir einem sagen, wollen du, also du hättest lieber geschwiegen, nicht? Das so fein redet ihr dann natürlich, nicht? Sagt der Schweizer, ja, bring jetzt du den Senf runter, nicht? Also schon wieder herabgewertet. Ne? Vom Senfkorn glauben wie ein Senfkorn bis zum Glauben der Liebe Gottes. Gibt es da Stufen? Wunderbare Stufen. Und siehe da, in diesem Römer 17, aus Glauben in den Glauben hinein, kommt Paulus auf wen zu sprechen, wen zitiert er jetzt in den folgenden Worten? Gleich wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir bemerken natürlich sofort, wer allein in der ganzen Schöpfung hat gottgemäß die Bezeichnung der Gerechte. Wer allein? Jesus Christus. Glaubt er? Aha. Das ist wieder im Alten Testament der Gerechte, wird durch seinen Glauben oder genau in seinem Glauben leben. Erstens, liebe Geschwister, nicht die Gerechten, sondern Einzahl. Und wenn die Schrift etwas in der Einzahl schreiben lässt, dann meint der Heilige Geist auch nur einen. Der Gerechte. Und der glaubt alles. Das ist ja gefährlich. Also, aus meinem lieben Habakkuk, zwei lesen wir da. Auf meine Warte, Vers 1 gerade, auf meine Warte will ich treten und auf den Turm mich stellen und will spähen. Ah. Jeder von uns hat von Gott eine Warte, einen Standpunkt zugeteilt bekommen, wo er jetzt alles überblicken kann. Will spähen, sehen, ob alles in Ordnung ist oder was daher, was für Gefahren kommen und so weiter. Aber hier auf meinem Turm, Gott der Herr ist ein hoher Turm für uns und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden und was ich erwidern soll auf meine Klage. Da antwortete mir Jehova und sprach: Schreibe das Gesicht auf und grabe es in Tafeln ein, damit man es geläufig lesen könne. Was sagt Paulus dazu? Ich habe euch auf die Tafeln euer Herzen geschrieben. Zu welchem Zweck? Haben wir gestern Abend schön gehört und heute früh. Zu welchem Zweck? Dass Haltung eines Gläubigen, Stille sein, reden, ruhen, arbeiten für die Zuschauer, dass die geläufig lesen können. Dass da eine Wirksamkeit und ein Fluidum ausströmt. Unbeschreiblich wunderbar. Dass man es geläufig lesen könne. Denn das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit des Endes. Auf die bestimmte Zeit einfach. Und es strebt nach dem Ende hin. So eine klare Aussage. Das, was Gott dem Habakuk gezeigt hat. Er fühlt sich erst am Ende der Tage. Geht auf das Ende hin. Strebt nach dem Ende hin. Und lügt nicht. Und jetzt kommt das wichtige Wort für uns. Wenn es verzieht. Von einem Verzug kann ich nur sprechen, wenn etwas zeitlich geschehen sollte und es geschieht nicht. Wer meine Zeittafeln kennt, der weiß, dass die Jahre 90 und 97, 1900, eine Zeitspanne sind, wo das gewaltigste der Ereignisse am Ende dieses Zeitalters sich ereignen sollten. Wenn es verzieht aber, dann wirft die Flinte ins Korn und sagt, hör mal auf mit Rechnen und weiß was alles. Nein, wenn es verzieht, so harre sein und diejenigen, die dann sagen, hör mal auf, doch alles Quatsch, dummes Zeug, wertlose Mühewaltung, ja, das sind dann die, die erleben können, oh weh, oh weh. Die haben nicht gewartet, bis, wenn es verzieht. So harre sein, wie lange? Bis. Ich muss das Beispiel König Saul, Samuel in Erinnerung rufen. Samuel, der Richter, sagt zum König Saul, bleibe du hier 7 Tage, muss ich weg, bis ich wiederkomme, denn dann ist Zeit, dass die und die Opfer gebracht werden. Und dann werde ich bin Levit, entsprechend handeln, Opfer vornehmen. Saul wartet 7 Tage, Die Sonne geht unter, also der siebte Tag ist vorbei. Er wartet noch ein wenig und sagt, ja, 7 Tage, hat er gesagt, die sind vorbei, der kommt nicht, wartet noch ein wenig. Sagt er, ja, dann muss ich handeln. Gut, beginnt der Saul da im Vorhof Opfer zu opfern. Kommt plötzlich jetzt der Samuel händeringend daher und sagt, Saul, was machst du? Jetzt bin ich gekommen, dein Königtum zu bestätigen. Und nun ist es von dir weggenommen. Jetzt hätte er doch sagen können, ja, ich habe doch die 7 Tage gewartet. Was hat Samuel gesagt? Ich nummeriere, erstens, warte du hier einmal 7 Tage. Bis die Sonne untergeht, dann ist in Israel der Tag vorbei. Aber, wie geht's weiter? Zweitens, bis ich wiederkomme. Aha. Und jetzt war er total verworfen wegen diesem Ungehorsam des Saul. Und von da ab ging es beim Saul nur noch abwärts. Also, so harre sein, bis er kommt. Thermometer. 0 plus Grade, minus Grade. Null. Glauben. Glaubensstufen sind da beim Thermometer auch Stufen. Was positiv fängt beim Grad 1 an mit dem Wörtchen was haben wir gehört? Wie ein Senfkörnchen. Das ist so ein Grad erst oder ein halbes. Und dann geht es weiter, weiter, weiter. Bis zum Glauben der Liebe Gottes. Das ist alles positiv. Aber wir machen es kurz. Was ist punkto Glauben 0? Ein ernstes Wort, ein ernstes Wort. Das Gesetz vom Sinai ist nicht aus Glauben. Paulus. Ach, du, das ist ja schon null, unter null. Nicht aus Glauben. Das ist ja schon jetzt unter null.
Was nicht aus Glaube ist, ist Sünde.
Wie bitte?
Was nicht aus Glaube ist, ist Sünde.
Ja. Was nicht aus Glauben ist, kann Gott unmöglich Wohlgefallen daran haben. Und er verwahrt sich das Gesetz, dass das Gesetz vom Sinai nicht von ihm kommt, aus ihm, sondern durch Genehmigung von Anträgen heiliger Engel. So. Unter Null, das Gesetz ist nicht aus Glauben. Also Gott hat zum Glück kein Wohlgefallen da an all den unbarmherzigen Verfügungen und Satzungen und Flüchen und allem Gericht. Was ist noch? Minus, bevor wir dann das Null noch ansehen. Jakobus. Die Dämonen glauben auch und zittern. Ist das Minus? Ganz stark mit tief unten. Also 100 Grad unter Null. das ist ja nicht etwa der Glaube, der uns rechtfertigt. Der Glaube der Dämonen, nicht? Also bei uns null, über null, ja, bis in die Höhe des Glaubens der Liebe Gottes. Und da geht es aber bis zum Glauben der Dämonen, da unten die zittern. Aber Jakobus muss dann doch noch ein kurzes Wörtchen niederschreiben, nämlich: Hab den Glauben des Herrn Jesus. Also das musste er dann doch noch schreiben. Ja. Hab den Glauben unseres Herrn Jesus. Jetzt null. Das ist neutral. Ja, das in der Hinsicht stehen wir neutrale Schweizer also auf null. Null. Ah, da haben wir es. Ich möchte sagen, hier beginnt die Bezeichnung und die durch den Geist platzmäßig eingeordneten Begriff, das Gesetz vom Sinai, ist nicht aus Glauben, also null. Dann gibt es eine ganze Gruppe von Menschen, und meistens sehr gescheite, da oben, ne? Die sind so, was das Gewissen betrifft, verhärtet, wie Paulus schreibt, dass sie sich vorstellen: Ich bin ein Atheist. Ich will nichts wissen von Gott und von Glauben und Hoffnung und Liebe und dergleichen. So. Der Atheist. Null. Also der ist dann der ist schon weniger als neutral. Lassen wir diese Gruppe. Wir wenden uns einer ganz lieblichen Gruppe zu, und zwar im 1. Johannesbrief, 1. Johannes 2, sehen wir gerade mal. Ersten Johannes Kapitel 2, ja, lesen wir von Vers 13 an. Ich schreibe euch, ja, halt, nein, noch eine Zeile weiter oben. Ich schreibe euch Kinder, natürlich Kinder im Glauben. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind. Und um seines Namens willen. Das ist das Erste, was ein Menschenkind, oder es kann auch ein Erwachsener sein, der zum Glauben kommt, ihm ist das Erste in der Regel, dass ihm die Sünden sind, einfach um seines Namens, um des wunderbaren Namens Jesus, heißt Retter willen. Dann kommt das Zweite. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Aha. Der von Anfang ist. Rückblick, weit zurück. Bereshit im Anfang. Ja, liebe Geschwister, gibt es noch mehr? Gibt es noch mehr als im Anfang? Haben den erkannt, der von Anfang an ist? Was lesen wir denn von Melchisedek? Ohne Anfang des Lebens und ohne Ende der Tage. Aha. Vorbild auf Jesus Christus wieder. Wir merken, wie unsere Schrift, wo wir meinen, ja, das ist gewaltig, also Väter in Christo, da von Johannes betreut, ja, ihr kennt den, der von Anfang ist, ne? Ja. Da gibt es immer noch mehr. Jetzt geht's weiter. Ich schreibe euch Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Aha. Schon in den weltlichen Kriegen werden leider junge Männer, Jünglinge, schon von 18 Jahren an die Front. Ja. Und da, weil ihr den Bösen überwunden habt. Das ist ein wunderbares Zeugnis. Weiter. Ich schreibe euch, und jetzt heißt Kindlein, das sind also gerade Neugeborene im Glauben, weil ihr den Vater erkannt habt. Da muss ich leider sagen, das ist leider sehr selten der Fall, dass Menschen eine Evangeliumsverkündigung empfangen, dass sie gleich zutrauen zu dem dreimal heiligen Gott, dem Schöpfer, ihn als Vater anbeten dürfen. Meistens hören wir Gebete von Gläubigen, ja, Kindlein, Kindern, Jünglingen und Alten, lieber Heiland, ja, so. Und Adolf Heller hat sogar mal bekannt, ja, am Anfang meines Glaubens, da habe ich mich immer hinter dem Herrn Jesus vor dem Vater, von Gott dem Vater versteckt. Zum Herrn Jesus hatte ich Vertrauen. Ja. Hat er halt noch nicht gewusst, wer mich sieht, sieht den Vater. Der Vater und ich sind eins, obwohl zweierlei Personen. Ich habe euch Kindlein geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Das ist eine Wiederholung bei den Vätern. Ich habe euch Jünglinge, noch einmal Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid, eben im Kampf, und das Wort Gottes in euch bleibt. Ja, wunderbar. Jünglinge. Und da das Wort Gottes in uns bleibt, welche Gnade in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt, was ihnen schon mal zuerkannt worden ist. Und dann machen wir noch den Sprung zu Vers 18. Kindlein, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Dabei wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. schreibt er da dein Kindlein? Kindlein, es ist die letzte Stunde, dass der Antichrist kommt. Es sind auch jetzt schon, also vor 2000 Jahren, viele Antichristen gekommen. Wie alt ist denn der Johannes geworden?
1900.
Das war wirklich ein Ältester. 100 Jahre ungefähr. 100 Jahre. Aber in Gefangenschaft auf der Insel Patmos, dort den 7 Gemeinden von Ephesus bis Laodicea, gerade gegenüber, die hat er gerade so im Blickfeld. Das war die römische Provinz Asien. So. Paulus schreibt dann, du weißt, dass alle, die in Asien sind, von Ephesus bis Laodicea, sich von mir, Paulus, abgewandt haben. Nämlich, sage ich mit Tränen, schreibt er den Timotheus, und haben sich wieder nach Jerusalem gewandt, wollten lieber leisten, eiferer sein für das Gesetz. Und verstehen wir jetzt, dass Jesus, Offenbarung 1, nicht selber redet, sondern Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, und durch seinen Engel, seinen Adjutanten, diese Dinge dem Johannes weitergeben ließ. Also der Jesus sagt, die Dinge sind nicht nach dem Herzen meines Vaters, auch nicht nach meinem Herzen, aber mein Vater hat den heiligen Engeln, die das Gesetz gegeben haben, wieder noch einmal eine letzte Chance gegeben. Ja. Ihr Gesetz, wir hatten dann nämlich das tausendjährige Reich, bitte. Für das tausendjährige Reich gilt das Wort. Und das Gesetz, die Tora, das sind die 5 Bücher Mose, geht aus von Jerusalem und das Wort Gottes von Zion. Aha. Deshalb nicht Jesus selbst, Offenbarung 22, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge kundzutun. Das ist der Engel des Herrn, Jesus. Und dieser Engel des Herrn Jesus, der hatte ein Aussehen, wie? Dass er zum Verwechseln war mit seinem Herrn Jesus Christus. Habe ich zu viel gesagt? Zweimal passiert es ausgerechnet diesem Johannes, der das geschrieben hat, dann, dass er vor den Füßen dieses Engels niederfällt und ihn anbetet. Dann sagt er, halt, was machst du da? Zweimal passiert ihm das. So. Und ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge kundzutun. Ich schließe die Zusammenhänge ab mit Kindlein, Kinder, Jünglinge, Väter. Noch einmal, Kindlein, es ist die letzte Stunde, dass der Antichrist kommt. Und damals schon waren viele. Und ich stehe jetzt auch an der vordersten Front, dann wäre ich mit 90 Jahren ein Jüngling. Wenn ich bezeugen muss, der Antichrist lebt schon. An jedem kleinsten Ding. Und wenn nur Zuckerstängel sind, Verpackung, schwarz-weiße Strichlein und Zahlen darunter, dann habe ich einen Verkäufer gefragt, sagen Sie mir mal was. Wer bestimmt, dass jetzt diese Schokolade so viel dünne und so viel dicke und so viel dünne und dicke Abstände bekommen und so und die Zahlen da unten, aber links gehen zwei Striche weiter runter und rechts zwei Striche weiter runter und in der Mitte gehen zwei Striche weiter runter. Sagen Sie mir mal, und das ist auf dem ganzen Erdenrund schon der Fall, nicht nur in der Schweiz und in Europa, in USA und überall, wo Leute hinkommen. Und dann ist das nichts, habt ihr schon gemerkt, dann wird so über ein Ding gefahren da, mit einem Ding, über diese Strichlein, und dann pfeift's. Wisst ihr, was geschieht, wenn das pfeift? Dann ist mit, was für Strahlen? Die unheimlichen Strahlen da.
Laser.
Ja, Laserstrahlen sind die schwarzen Strichlein geladen und wird sofort im Lager, sagen wir, kaufe ich Scheifen, pfeift, im Lager ist schon bereit gemeldet und zwar auch wieder. Nicht einem Menschen, sondern dem Lager, da müssen wieder so viel Seifen wieder herkommen und die Seifen kommen. Von einem Lager, wo kein Mensch ist, sondern einfach, das funktioniert alles deck durch diese unheimlichen Laserkräfte da. Aha. Dann sagt er, ja, ich weiß auch nicht, ja, da muss irgendwo eine Zentrale sein auf unserer Erde, die das alles klar erfasst und einfach bestimmt. Dann sagt er, ja, in Deutschland ist natürlich so eine Zentrale, so, ja, und in den USA, ah ja, da auch, so viel ich beurteilen kann, ich bin an vorderster Front. Der jetzt schon lebende Antichrist hat von Gott die Genehmigung, seine unheimlichen satanischen Kräfte so weit vorbereiten zu können. Und solange wie wir noch hier sind, die Gemeinde des Leibes des Christus, und wenn wir weg sind, dann steht links unten und rechts unten und in der Mitte 666, 666. Solange wir noch da sind, lässt Gott ihn nur alles vorbereiten, aber nicht jetzt schon, solange wir da sind, die 666 hinsetzen. Denn er, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, wird er auch genannt, der setzt sich ja dann eines Tages in den Tempel in Jerusalem und jetzt übersetze ich aus dem Griechischen, und bringt die Beweise, dass er Gott sei und kein anderer. So steht es da. Und alles, was uns würdig und edel ist, wischt er weg. So. Euer Glaube wie ein Senfkorn. Senfkorn. So. Jetzt bitte ich die Brüder, aber beide haben neue Elberfelder und das ist nicht alles genau gleich, aber ich weiß es dann. Ich gebe die Stelle hier an. Gell? Also, zuerst einmal in den sieben Gleichnissen, Matthäus 13, Matthäus 13, Vers 31. Was da schon drin steht.
Soll ich lesen?
Ja, kannst du. Ja, bitte.
Hört man mich, ja? Ein anderes.
Ja, noch besser. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel ist gleich einem Senfkorn, welches ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte, das zwar kleiner ist als alle Samen. Aha. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und sich niederlassen in seinen Zweigen.
Wir haben sicher alle Auslegungen gehört hier. Also Senfkorn. Ja. Wenn da Vögel des Himmels kommen, dann ist es sowieso schlimm. Hast du genickt?
Ja.
Leider. Wir lassen uns ja immer gern etwas Besseren belehren. Du liest, da kommt jetzt, das war Matthäus 13, Matthäus 17, Vers 20. Also wir haben gehört, gleich einem Menschen, der ein Senfkorn auf seinen Acker säte. Ich will die Dinge gerade etwas erklären. In all diesen sieben Gleichnissen, Matthäus 13, ist immer dann, wenn im Gleichnis ein Mensch erscheint, ist es immer des Menschen Sohn. Und was bedeutet der Acker? Im Gleichnis vom Unkraut im Acker, also überall. Der Acker aber ist der Kosmos, das ganze Weltall. Und beim Studium dieser Zusammenhänge wurde ich weiter verwurzelt und befestigt in der herrlichen Tatsache, dass was unser Gotteswort einmal erklärt, so Senfkorn, das kommt erst, ein Mensch ist des Menschen Sohn. Der Acker aber ist der Kosmos. Ja, ja. Gibt es ein Wort Acker des Töpfers? Ist der Kosmos des Schöpfers. War da was los mit dem Acker des Töpfers? Für das Blutgeld haben die das gekauft, als der Judas die 30 Silberlinge wieder über ihre Köpfe in den Tempel geworfen hatte. Und es wächst, wird groß, größer als die Kräuter, wird zum Baum und sogar das Vögel da nisten. Dann kommt weiter. Ja, Matthäus 17, 20 haben wir noch nicht gelesen.
Nein, haben wir noch nicht gelesen.
Matthäus 17, 20.
Er aber spricht zu ihnen wegen eures Unglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn,
Achtung,
so werdet ihr zu diesem Berge sagen, werde versetzt von hier dorthin, und er wird versetzt werden.
Ja, und?
Und nichts wird euch unmöglich sein.
Aha. Glauben wie ein Senfkorn? Letztes Wort Jesu hier, und nichts wird euch unmöglich sein. Hat Jesus da zu viel gesagt? Nein. Wirklich, zu seiner Zeit wachstümlich. Nichts wird euch unmöglich sein. Das sagt er den Jüngern. Die haben ihn gefragt, Herr, so und so, erkläre uns so. Sagt er ihnen: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr zu diesem Berge, bin ich richtig orientiert? Ist die Rede von, wenn ihr zu diesem Berge sprecht?
Ja, ja,
gut, ja. Wenn ihr zu diesem Berge sprecht, Was für ein Berg ist das? Aus der Berg Zion. Wenn ihr zu diesem Berge sprecht und Glauben habt wie ein Senfkorn, sprecht zu diesem Berge, werde aufgehoben und ins Meer geworfen. Stimmt's?
Und das heißt versetzt von dorthin hierher, von hier dorthin.
Und weiter?
Und er wird versetzt werden.
Steht nicht ins Meer geworfen hier?
Das ist an einer anderen Stelle.
Ja. Wie ihr wollt. Dann kommt Lukas 17, Vers 6. Ah, das kommt jetzt, was ich gemeint habe.
Hier heißt es ins Meer.
Jetzt kommt es, ja. Ja, das kommt jetzt.
Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn.
Lukas 17, Vers 6.
Ja. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, werde entwurzelt und ins Meer gepflanzt, und er würde euch gehorchen.
Ja, also, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum. Der Feigenbaum stellt den Stamm Juda dar, nicht Israel. Aber es ist ja kein Feigenbaum mehr, sondern ist zum entartet zu einem Maulbeerfeigenbaum. Juda, in den Tagen Jesu, würdet ihr sprechen, werde entwurzelt, ja, und ins Meer geworfen. Was ist das für ein Meer? Der Nationen. Stimmt's? Und es wird geschehen. Wunderbar ist in diesem Zusammenhang, dürfen wir beachten, wenn ihr Glauben hättet, wie ein Senfkorn, ne, dann würdet ihr ja sagen zu unbarmherzig erscheinenden Gerichten Gottes. Auch dieses Entwurzeln der Zehntausende der Juden damals, Zerstörung Jerusalems und des Tempels, furchtbares Gericht, ist für unseren Gott eine Glaubensangelegenheit. Wenn ihr Glauben hättet, wunderbar. Ist unser Gott die Liebe? Und diese Liebe glaubt wie viel? Alle. Da glaubt, trotz allen Gerichten bleibt Gott sich selber treu. Ich kann ruhig zusehen bei all dem, denn ich weiß, je schrecklicher die Dinge für kurze Zeit sind, von mir genehmigt, ich habe die Verantwortung übernommen. Von mir aus ist alles umso wunderbar in der endlichen Herrlichkeit, als die Dinge vorher hoffnungslos aussahen, dass aus dem Tode Leben kommt und aus der Finsternis das Licht und aus der Sünde die Heiligkeit, und solche Dinge kann sich unser Gott leisten. Dann kommt Markus 4, Vers 31. Markus 4, Vers 31.
Und seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt, und du sprichst, wer hat mich angerührt? Nee, 3, 5. 4 muss das sein, Verzeihung.
Markus 4, 31. Vers 31.
Gleich wie ein Senfkorn, welches, wenn es auf die Erde gesät wird, kleiner ist als alle Samen, die auf der Erde sind. Und wenn es gesät ist, aufschießt und größer wird als alle Kräuter und große Zweige treibt, so dass unter seinem Schatten die Vögel des Himmels sich niederlassen können.
So, jetzt kommt noch eins, nämlich Jetzt kommt noch eins. Dass Vögel eines Tages, das sind ja himmlische Wesen, also Geister, die den Samen aufpickten, sind natürlich dämonische Geister dort. Aber das finden wir jetzt jetzt muss ich hier die Stelle suchen. Und zwar ist das im Propheten Hesekiel. Achtung. Das muss ja. Augenblick. Augenblick.
Und zwar Sauerstoff kann hier zwar.
Ah ja, danke. Hesekiel 17, von Vers 22 an. Ah ja, Gott sei Dank. Hesekiel 17, von Vers 22 an. Ah, vielleicht kann ich lesen, das ist so... wunderschön. Hesekiel 17. Vers 22. So spricht der Herr, Jehova, und ich werde von dem Wipfel der hohen Zeder. Zeder stellen Könige dar. Eine ganze Zeder, Königsgeschlechter. Eine Zeder des Libanon ist das ganze, die ganze Generationsreihe von David bis zur babylonischen Gefangenschaft. Da wurde dort ein Wipfel abgerissen und nach Babel in Gefangenschaft geführt, negativ. Aber hier sehen wir. Positiv. Von dem Wipfel der hohen Zeder werde ich einen Schössling nehmen und ihn setzen. Von dem obersten ihrer Schösslinge werde ich einen zarten abbrechen. Vielleicht schon irgendwie gute Luft in dem Wort. Einen zarten Abbrechen. Und ihn pflanzen auf einen hohen und erhabenen Berg, auf den hohen Berg Israels. Wie heißt er? Zion. Ja. Willst du mir die schenken?
Du kannst sie gern haben, sie ist alt.
Danke. Auf den hohen Berg Israels werde ich ihn pflanzen und er wird Zweige treiben und Frucht tragen und zu einer herrlichen Zeder werden, das tausendjährige Reich nämlich. Und unter ihr werden alle Vögel wohnen, alles Geflügelte. Im Schatten ihrer Zweige werden sie wohnen. Und alle Bäume des Feldes werden erkennen, dass ich, Jehova, den hohen Baum erniedrigt und den niederen Baum erhöht habe, den grünen verdorren ließ und den verdorrten grünen ließ. Amen.
Jetzt muss ich Ihnen eine Frage zum Schluss stellen. Ist unsere Gerechtigkeit besser als die der Pharisäer?
Ja.
Warum? Weil Christus unsere Gerechtigkeit geworden ist. 1. Korinther 1. Weitere Frage. Ist unser Glaube gut genug? Sind wir bei 0, bei Minus oder bei plus 50? Oder wo stehen wir, wenn wir glauben? Wir stehen bei plus, sagen wir mal, 100. Ja? Warum? Heute Morgen haben wir es gehört. Wenn wir Glauben Jesu Christi haben, dann haben wir den richtigen Glauben. Und ich bin dankbar für die Stufen heute Abend. Jetzt können Sie nämlich alle aus sich prüfen, nicht ausrechnen, das geht schwer. Aber Sie können alle prüfen, wo stehe ich. Und Gott sei Dank, wenn Sie wissen, ich bin durch den Glauben, den mir Gott geschenkt hat, ein Kind Gottes und ich habe jetzt Glauben Jesu Christi. Und hoffentlich haben Sie ein bisschen mitgehört heute Morgen, mitgeschrieben, dann haben Sie ein paar Bibelstellen, wo Sie das alles heute Abend oder morgen nachlesen können. Und Sie brauchen sich gar nicht fürchten, dass Ihnen ein Stück von Ihrem Saatenwipfel abgeschlagen wird oder sonst irgendetwas. Nein, Sie sind in Christus und dürfen sich freuen, dass, wenn der Herr Jesus wiederkommt, Sie auch mit dabei sein dürfen, auch wenn die Tage ernst werden und der Antichrist am Horizont heraussteigt. Ja, so viel. Am Wolfgang, du betest noch mit uns. Dann bete ich noch. Ja. Also, dann bete ich noch und dann wollen wir noch einen Liedvers singen. Herr Jesus Christus, noch einmal wollen wir dir Dank sagen, dass du uns den Glauben geschenkt hast. Wir brauchen uns nur aufmachen und dann fängst du an zu schenken. Und nun haben wir heute Abend gehört von den Stufen des Glaubens und wir können dich nur bitten um eines. Gib uns die Sicherheit, dass wir Glauben Christi Jesu haben. Den Glauben, der von dir kommt. Einen selbstlosen Glauben wie einst Abraham. Er glaubte einfach Gott und du rechnetest es ihm zur Gerechtigkeit. Du bist der Gerechte, wie wir gehört haben. Lass auch uns in der vollkommenen Gerechtigkeit und Wahrheit leben. Und das geschieht einfach dadurch, dass nicht mehr ich lebe, sondern dass du, Herr Jesus, in mir lebst. Und dann danken wir dir, dass du über alle unsere Schwächen und Fehler hinweg, über alles, was uns quält und über alles Fleischliche, was uns noch anhaftet von unseren Vorvätern und was wir vielleicht selbst getan haben, dass das alles du eingeschlossen hast in deine Erlösung und Vergebung, wenn du in uns wohnst. Und so danken wir dir, dass wir hinwachsen dürfen zu dir, dem Haupt. Nun schließe uns ein in deinen Frieden für diese Nacht, segne uns miteinander und habe Dank für dein Wort. So beten wir dich an, Vater, im Namen Jesu. Und danken dir. Amen.
Amen. Amen.